Herzlich willkommen zum 25. Unions-Bubble Talk, der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 17. März 2024. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und neben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind auch alle meine Co-Hosts wieder dabei. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel.
Guten Abend.
Hallo.
Hallihallo.
Ein kleines Jubiläum mit der 25. Folge und deswegen konnte es natürlich auch mal wieder nicht anders sein, als dass wir mit einem kleinen, leichten technischen Problem angefangen haben. Aber wir stellen heute aufgrund dieses Jubiläums heute mal wieder eure Fragen und Anmerkungen in den Mittelpunkt unserer Debatte. Falls ihr Fragen habt, allgemeine Anmerkungen oder euch irgendein politisches Thema unter den Nägeln brennt, schreibt einfach einen Kommentar in den Space über die kleine Sprechblase. Wir versuchen, möglichst eine Antwort zu finden. Falls ihr zu eurem Thema mit uns diskutieren wollt, schreibt das gerne dazu. Wir holen euch dann aufs Podium. Nur kurzer Hinweis, dieser Space wird aufgezeichnet und im Nachgang als Podcast veröffentlicht. Dennoch will ich kurz auf den ersten Teil der Doppelsitzungswoche des Deutschen Bundestags zurückblicken. Denn seit der Regierungsbefragung mit Kanzler Scholz am Mittwoch, Stichwort lieber Norbert, und nochmal mehr mit der neuerlichen Debatte über die Lieferung von Taurus am Donnerstag und einer mehr als bemerkenswerten Rede des SPD-Fraktionschefs Mützenich, einem offenkundigen Geheimnisverrat aus der Sitzung des Verteidigungsausschusses, stand die ganze Woche X sowieso Kopf. Und nahezu kein anderes Thema trat deutlich hervor, bis zumindest der DFB-Entlastung durch die Vorstellung eines pinken Trikots lieferte. Am Ende dieser Woche und so vielen Kommentaren und Diskussionen zu Taurus, Geheimnissen, Scholz, Mützenich, Stegner, hatten aber auch wir nicht noch die Muße oder das Bedürfnis, intensiv über die außen- und sicherheitspolitische Geisterfahrt der SPD nochmals zu lamentieren. Fest steht daher nun nur nach dieser Woche eines und um es mit Bertolt Brecht zu sagen, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Insoweit starten wir nun in die Debatte mit euch am heutigen Abend und liebes Podium, vielleicht neben den ganzen Taurus-Debatten und der SPD, zur Orientierung, was waren denn eure jeweiligen Themen der Woche?
Ich glaube, dann fange ich mal an. Guten Abend in die Runde und bin mal gespannt, wie dieses Format heute funktioniert, also was da noch für Fragen kommen. Ich habe gesehen, eine Frage heute kam schon zu Auberginen, die habe ich ignoriert. Ansonsten doch die ein oder andere spannende. Vielleicht zu der Woche.
Irgendwann müssen wir mal dieses Auberginen-Thema bei dir aufarbeiten, glaube ich.
Ja, aber vielleicht machen wir das eher in einer persönlichen Sitzung. Genau, und mit Blick so auf die Woche habe ich nochmal überlegt, es waren wirklich sehr, sehr viele verschiedene Themen, die ich ganz interessant fand. Und eines hat mich dann doch jetzt vorgestern beschäftigt. Und zwar war ja die Meldung, dass Habeck zusammen mit dem Umweltbundesamt die Prognosen vorstellen wird für die Klimaziele. Und das fand ich spannend, weil ich natürlich gelesen hatte in den Teasern, dass es ja um signifikante Einsparungen bei den CO2-Emissionen gehen soll und dachte so, oh, okay, das ist ja eine schöne Nachricht, bis ich dann im zweiten Satz las und ich glaube, ARD hatte das ja auch oder Tagesschau hatte das als Headline, Klimaziele oder Erfolg bei den Klimazielen oder Fortschritt bei den Klimazielen dank Wirtschaftsflaute. Ja, und das befand sich dann tatsächlich auch in den Untertiteln, wo dann doch irgendwie klar war, huch, ein signifikanter Teil der Einsparung geht ja auf unsere nicht vorhandenes Wirtschaftswachstum zurück, um konkret zu sein, -0,3% letztes Jahr. Und dann habe ich mir mal nicht einen Bericht angeschaut, den man gleich als Fossil-Lobby-Agenten-Bericht framen könnte, sondern habe mir angeschaut, was Agora dazu schreibt. Und das fand ich sehr spannend. Warum? Weil tatsächlich, wenn man die längere, intensive Analyse von Agora liest, kommt man relativ schnell zur Erkenntnis, dass das, was Habeck da vorgestellt hat, wohlwollend mit einem Geschmäckle, wenn nicht sogar deutlich kritisch zu bewerten ist. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man fest, dass wir ja deutlich zugebaut haben bei den Erneuerbaren. Ich glaube, da muss man an der Stelle einfach auch sagen, Respekt. Also das hat definitiv Habeck und die Koalition in den letzten 2 Jahren vorangetrieben. Und doch gehen die Einsparungen eigentlich auf 2 bzw. 3 Effekte zurück. Und das erste ist Kohle, also deutlich weniger Kohle. Stromerzeugung und deswegen auch signifikant weniger CO2-Ausstoß. Das zweite ist, und das ist auch deshalb interessant, weil wir ja auf Twitter häufig die Debatte erleben, ob Deutschland denn Importeur oder Exporteur sei, wenn es um Strom geht. Und da sagt auch Agora ganz klar, also mehr Import als Export. Und das ist auch aus ihrer Sicht ein deutlicher Beitrag zu den Einsparungen. Die Hälfte sei nur aus Erneuerbaren und ein Viertel Atom. Also auch da viele Grüße an das Thema, ja, wir holen gar kein Atom aus Frankreich. Und der dritte Punkt ist leider das ganze Thema Wirtschaft. Und zwar die schrumpfende Wirtschaft, also die 0,3% insgesamt, machen sich tatsächlich bemerkbar. Und zwar deutlich bemerkbar bei der Bilanz. Und was ich noch erschreckender fand, ist, dass die energieintensive Produktion 11% zurückgegangen ist. Das bedeutet, dass dort, wo natürlich am meisten verbraucht wird, auch am meisten Einsparungen zu verzeichnen sind. Ja, da kann man jetzt nochmal ins Detail gehen und die einzelnen Sachen aufarbeiten, aber am Ende des Tages blieb bei mir irgendwie hängen. Also erstens ist es kein Grund zur Freude. Ja, man kann froh sein, dass man zugebaut hat, aber irgendwie daraus eine Kampagne versuchen zu starten, was man auch die letzten Tage, glaube ich, gesehen hat. Gerade bei den Grünen, danke Habeck und ja, mit uns geht Klimaschutz. Also eigentlich hat es nichts mit Klimaschutz zu tun, beziehungsweise mit der Erreichung der Klimaziele. Und wenn man sich die Prognosen beziehungsweise den Bericht dazu anschaut, dann heißt es ja, dass 2030 die Ziele nur dann erreicht werden könnten, wenn wirklich jetzt alle Maßnahmen umgesetzt werden würden. Ich weiß nicht, ob das reicht als Konjunktiv. Und das ist natürlich schon, ich glaube, vom Spin her dann interessant zu sagen, okay, wenn ihr jetzt alles macht und wenn Verkehr und Gebäude liefern und wenn alle Maßnahmen greifen und, dann können wir es 2030 schaffen. Unterm Strich kann man sagen, ja, der Ausbau geht voran. Wind, Solar hat massiv beigetragen. Marcel, viele Grüße. Da ist, glaube ich, Bayern der größte Beitrag, was Solar angeht, geht nach Bayern. Aber unterm Strich ist es vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft, die gerade strauchelt und die letztes Jahr deutlich eingeknickt ist, die hier zu den Ersparnissen führt und natürlich, dass wir massiv viel Strom importieren, wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, darunter auch nach wie vor sehr viel fossile Energie beziehungsweise Atomstrom. Insofern kann man, glaube ich, sich die Frage stellen, ist das ein Grund zum Feiern? Ich glaube, zum Feiern nein. Ist es mal zwischendurch eine nette Meldung? Ja. Aber daraus eine Kampagne zu machen, ist sicherlich peinlich. Insofern hoffe ich, dass es das jetzt war und wir uns in den nächsten Wochen nicht wieder mit irgendwelchen kruden Diskussionen rumschlagen müssen, ob wir jetzt irgendwie mehr Strom importieren oder exportieren und ob er jetzt sauberer ist als vorher. Genau, das vielleicht von mir.
Ich fand es relativ unterhaltsam, dabei zu sehen, dass Robert Habeck scheinbar diese Nummer mit den Charts, die er in die Bundespressekonferenz mitbringt, irgendwie beibehalten will. Ja. Das hat irgendwie immer was. Mich erinnert es immer an Harald Schmidt in den 90ern. Also das finde ich relativ unterhaltsam, muss ich sagen. Aber ich gebe dir auch recht, ich fand es auch sehr peinlich, wie dann die Grünen losmarschiert sind, insbesondere auf X, und dann erstmal hier eine Kampagne fahren wollten. Wie toll das doch sei, bis sie eben von, wie du selber zitiert hast, von ihrer eigenen Think Tank Bubble eingeholt worden sind.
Genau. Ja, absolut. Und vielleicht noch ein interessanter Punkt, weil wie gesagt, das ist ihre Think Tank Bubble. Da stand auch nochmal was Interessantes, glaube ich, in dem Bericht von Agora zu den Verbraucherpreisen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn man Neuverträge abschließt etc., dass man da doch den ein oder anderen anständigen Preis bekommen kann, aber vor allen Dingen Bestandsverträge sind das große Problem. Und das war, glaube ich, ein Bericht der Welt. Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber da gab es nochmal eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Preisgestaltung, dass ja im Grunde dieser so gefeierte, günstige Großhandelspreis selbst vor der Krise extrem überteuert war und jetzt im Grunde, wie hat es geschrieben, von übertrieben teuer auf hoch zurückfällt und auch diese Preise eigentlich kein Grund zur Freude sind. Das müsste ich nochmal raussuchen und hier verlinken, aber das fand ich nochmal eine interessante Analyse, weil man greift sich ja immer gerne den Bericht, den Zeitraum für die Preise raus, der einem dienlich ist und in dem Fall wird ja immer so getan, als wäre das Vorkrisenniveau ein sehr günstiges Strompreisniveau gewesen, was es ja nicht ist oder war.
Dann mache ich weiter mit meinem Thema der Woche. Und ich hatte 2 Jahre Französisch in der Schule, deswegen kann ich wunderbar sagen, mein Thema der Woche ist ja mein Sujet de la semaine, ist die Metamorphose.
Faszinierend.
Faszinierend, ja, ich habe es hinbekommen mit meinen 2 Jahren Schulfranzösisch, ist der die Metamorphose des französischen Präsidenten, die ich äußerst bemerkenswert in dieser Woche fand. Es ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt fortgesetzt hat in dieser Woche und sich ja auch quasi auf einen Höhepunkt zubewegt hat mit dem Fernsehinterview, was wir ja alle oder was viele von euch ja auch verfolgt haben, Mitte der Woche, wo der französische Präsident doch eine ganz andere Ansprache gewählt hat, als wir das bisher gewohnt waren von anderen Regierungschefs in der Europäischen Union. Und das fand ich sehr bemerkenswert, aus mehreren Gründen. Einerseits ist das etwas, was uns bisher jetzt gefehlt hat, wo wir in den letzten Jahren, muss man ja sagen, seitdem dieser furchtbare offene Angriffskrieg in der Ukraine tobt, immer sehr zurückhaltend waren in der Europäischen Union, was die Ansprache auf Putins Bedrohungen anging. Auf der anderen Sicht natürlich, um eben auch mal ein bisschen nach intern zu rütteln, indem auch einige Staats- und Regierungschefs vielleicht auch mal aufwachen und den Ernst der Lage begreifen, in der wir sind. Denn ihr wisst ja alle, aktuell die Lage ist sehr angespannt in der Ukraine. Sie braucht unsere volle Unterstützung und Macron hat da Flöcke eingerammt. So. Drittens, man sagt ja auch, gerade aus deutscher Perspektive, ja, ich kann es nicht mehr hören. Wir sind der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Richtig ist, Frankreich hat weniger geleistet in Werten, aber ähnlich geleistet in Fähigkeiten. Das muss man einfach sagen. Aber es reicht natürlich nicht. Und es wäre da sehr gut, wenn der französische Präsident vielleicht auch noch mal schauen kann, wie er die französische Unterstützung noch weiter organisieren kann. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb ja so spannend, dass er sich so nach vorne gestellt hat, weil das ist ja auch etwas, worauf man ihn jetzt festnageln kann. Weil Worten müssen bekanntlich, wie der Volksmund sagt, ja auch Taten folgen. Und dementsprechend war das für mich so das Thema der Woche, diese Metamorphose. Es soll ja auch die Aussprache gegeben haben, bilateral am Donnerstag, war es Donnerstag oder Freitag war es? Freitag war es im Format des Weimarer Dreiecks, wo sich ja zuerst Macron bilateral getroffen hat mit Scholz und Donald Tusk stieß ja erst, ich glaube, nach 2 Stunden dazu. Also die beiden hatten einiges zu bereden und ich habe ja dann auch die Pressekonferenz verfolgt. Also so mein Eindruck ist, ja, sie haben wahrscheinlich noch nicht alles ausgeräumt, aber meine Tendenz ist, dass es doch sehr produktiv war. Und das macht natürlich Hoffnung jetzt für die kommenden Wochen und Monate, dass wir uns endlich auf den eigentlichen Gegner konzentrieren, ja, uns weniger im Bündnis beziehungsweise in der EU gegenseitig Vorwürfe machen, sondern uns wirklich fokussieren auf das, was jetzt absolut wichtig ist, nämlich Herrn Putin, der heute zum Präsidenten neu gewählt wurde, in Anführungsstrichen, die Stirn zu bieten und der Ukraine größtmögliche Unterstützung zu geben. Soweit zu mir.
Wunderbar, die Transformation des französischen Präsidenten. Ich würde sagen, an der Stelle nehmen wir schon mal, einfach weil wir jetzt gerade schon den Bereich der Ukraine gestreift haben, um nicht den gleichen Fehler mit gestriffen wie Robin Alexander zu machen. Auch wenn er es nicht ganz ernst gemeint hat, ist es aber vielleicht eine gute Gelegenheit, das Ganze nochmal zu benennen. Und zwar hat der Philipp uns eine Frage gestellt, und zwar hat er geschrieben, werden wir durch die Lieferung von 5000 Helmen zur Kriegspartei und darf denn Berlin militärisch angegriffen werden? Um ja, die Frage ja, ein für alle ja. Mal zu beantworten, ist es relativ simpel. Zur Konfliktpartei könnte Deutschland nur in zwei Szenarien werden. Im ersten Fall aus ganz eigener Entscheidung, wenn man den Boden der Unterstützung der individuellen Selbstverteidigung der Ukraine verlässt und mit regulären deutschen Streitkräften, sprich der Bundeswehr, an Kampfhandlungen teilnimmt. Damit würden wir den Bereich der kollektiven Selbstverteidigung betreten. Das haben wir aber ausgeschlossen. So. Das Gleiche gilt übrigens auch bei einer weiteren Eskalation Russlands gegenüber anderen Staaten, womöglich sogar NATO- oder EU-Partnern, die zu einem Eintritt des NATO- oder EU-Bündnisfalls führen könnte. Auch dann würde Deutschland bei militärischen Kampfhandlungen im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung völkerrechtskonform handeln, aber Konfliktpartei werden. Die zweite Frage, ob denn Berlin angegriffen werden könne, ist ein anderes Szenario. Wenn Putin Deutschland angreifen will und dies tut, wird die Bundesrepublik selbstverständlich Konflikt- und Kriegspartei, ob sie es will oder nicht. Aber was ganz wichtig ist dazu zu sagen, dieser Status hat keine Auswirkungen für die Geltung des Gewaltverbots. Also auch wenn Deutschland Konfliktpartei ist, bleiben russische Militärschläge gegenüber Deutschland nach der UN-Charta verboten und stellen einen Angriffskrieg dar. Dieser wiederum darf dann mit militärischer Gewalt bekämpft und auch völkerstrafrechtlich verfolgt werden. Das heißt, der Status der Konfliktpartei als Kriegspartei führt folglich in keinem Szenario dazu, dass Russland Berlin angreifen dürfte. So, das haben wir jetzt einmal gesagt und wir danken Philipp dafür, dass er uns diese Frage gegeben hat, bevor wir jetzt weitergehen. Aber Manuel, sag ruhig noch was dazu. Du bist schließlich Ukraine-Experte.
Ja, einen kurzen Nachtrag dazu, weil wir uns in dieser Debatte immer so versteifen auf irgendwelche Definitionsfragen. Ab wann ist man Konfliktpartei? Wann wird man angesehen als Kriegspartei? Man muss ja immer dazu sagen, egal was passiert, es ist ja immer dann auch nochmal die eigene Entscheidung jetzt unserer politischen Führung, wo wir dann sagen, okay, das ist jetzt ein Angriff Putins, den wir auch dementsprechend beantworten. Das ist immer nochmal die gesonderte Frage. Wir haben jetzt gesehen, ich glaube, gestern im Bayerischen Rundfunk eine Sendung mit Erich Fahrt. Er ist wieder da, um Gottes Willen.
Das war heute Mittag der BR-Stammtisch.
Der BR-Stammtisch, genau. Und wo er dann ja auch irgendwie diesen Ball der russischen Propaganda aufgenommen hat, dass da eine Brücke, ich weiß jetzt nicht, die Fehmarnbrücke, ich habe es ja nicht verfolgt, ich habe es nur gelesen in den Tweets, wo er diesen Ball aufnimmt und diese sagt, naja Mensch, wenn wir da jetzt den Taurus liefern, dann hätte Russland quasi das Recht dazu, diese Brücke auch irgendwie als Racheakt oder als Vergeltungsschlag zu zerstören. Wäre ein kriegerischer Akt, wäre per Definition, wäre dann erfüllt, dass wir Kriegspartei seien. Aber es ist dann immer noch die Frage, ob wir reagieren. Das kommt mir immer so ein bisschen zu kurz. Das wissen vielleicht viele nicht. Quasi wöchentlich fliegen russische Raketen, die Fehlfunktionen haben oder die falsch programmiert sind oder so, auf polnisches Territorium. Die Polen machen das mittlerweile sehr, sehr zurückhaltend, ganz ruhig, analysieren das, was da passiert ist. Aber tatsächlich, es passiert häufiger, ohne dass die jetzt sofort sagen, oh, jetzt wurden wir irgendwie hier beschossen, jetzt ist hier irgendwie ein kriegerischer Akt entstanden. Das ist immer noch etwas, wo man sehr als Regierung und im Bündnis sowieso in den Kommandostrukturen immer noch mal ganz genau schaut, was passiert da. Also selbst wenn irgendwas passiert, heißt das nicht, dass wir dann jetzt plötzlich vor dem großen Krieg stehen. Es gibt keinen Automatismus. Das wollte ich nur noch mal deutlich machen für uns, weil mir das, wie gesagt, ein bisschen zu einfach ist, dass man immer dieses Schwarz-Weiß hat. Ab dem Punkt gibt es kein Zurück mehr, dann ist Krieg.
Im Baha?
Ja, ich wollte Manuel tatsächlich aufs Rang. Zu Beginn, Manuel, hast du noch mal gesagt und sicherlich auch zu Recht dich darüber wieder geärgert, dass ja ständig diese Aussage kommt, wir sind der zweitgrößte Lieferant und Geldgeber und wie auch immer hinter den USA. Und die Tage musste ich dran denken, es ist ja nicht nur dieses, ja, wir sind auf Platz 2, wir sind so toll, was einen nervt, sondern ich frage mich manchmal, ob dieses, guck mal, wir geben so viel Geld, nicht eigentlich so eine Art Alibi-Argument ist. Also gar nicht die Frage nach der Platzierung und in Europa sind wir die Größten, sondern die Tatsache, dass wir natürlich ein reiches Land sind und im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel auch einen ganz anderen Haushalt haben und deswegen, ich sage jetzt mal fies, mit Geld auch eher um uns werfen könnten. Ja. Und mir scheint auch, dass die, gerade bei der SPD, das natürlich auch eine Strategie ist, umso mehr Geld man reingibt, umso mehr kann man sich so ein bisschen zurückziehen auf das Argument, wir tun doch genug. Bin ich dazu kritisch?
Nein, absolut nicht. Das Problem an diesem Argument, zweitgrößter Unterstützer oder drittgrößter Unterstützer, ist ja, dass, oder das Schwierige an diesem Argument ist, dass der Fokus verschoben wird. Der Fokus wird nämlich verschoben von dem Bedarf der Ukraine, den sie braucht, um sich selbst zu verteidigen, beziehungsweise die verlorenen Gebiete wieder zu befreien von russischer Besetzung. Darum geht es ja eigentlich. Aber dieses Argument der zweitgrößten...
Naja. Laut SPD wissen wir diese Woche nicht mehr, ob es darum noch geht.
Ja, kommen wir sicherlich auch noch dazu. Aber also das ist ja, warum wir ja eigentlich etwas tun. Wir tun ja nicht, weil wir sagen, wir wollen in diesem wir sind hier in einem Wettstreit unter den Unterstützerstaaten im Rammstein-Format, dass wir die Ukraine zweitgrößtmöglich hier unterstützen wollen. Wir wollen den zweiten Platz haben, weil dieses Argument, es richtet dann die Perspektive auf die Relationen untereinander. Die haben aber gar nichts damit zu tun, was die Ukraine braucht. Und ich hatte das in der Woche ja auch, glaube ich, einmal geschrieben. Wir können auch der größte Unterstützer der Ukraine sein. Es kann dann trotzdem so sein, weil es keine Verbindung gibt, dass die Ukraine den Krieg verliert. Toll, dann waren wir der größte Unterstützer, aber sie hat trotzdem verloren. Wir haben unser Ziel nicht erreicht. Also das ist das Gefährliche, was ich finde an diesem Argument. Deswegen, Bahar, hast du da vollkommen recht, bist du da auch nicht zu kritisch. Es lenkt den Blick von dem Wesentlichen eben ab. Und impliziert ja dann auch, na gut, ich bin jetzt hier Zweitgrößter, jetzt brauche ich ja nicht mehr so viel zu machen, bis sich jemand anders rührt. Also da ist ja schon diese Starrheit angelegt. Und wenn wir uns Frankreich anschauen, ich glaube, Frankreich hat ein BIP, muss ja aus dem Kopf, 2,4 Billionen Euro. Wir sind ja fast doppelt so stark unterwegs. Natürlich geben wir auch mehr als Frankreich. Frankreich hat auch eine sehr kleine Armee. Die haben eine größere Marine, die haben Nuklearstreitkräfte. Das weiß ja auch jeder, das kostet auch Geld. Insofern können die auch nicht so viel an Material abgeben. Sie tun trotzdem was. Weniger als wir und vielleicht auch manches zu spät, aber manches auch sehr passgenau. Wir haben das gesehen bei diesen Luft-Boden-Marschflugkörpern, die Scalps, die ja auch mit dazu geführt haben, dass Russland seine Schwarzmeerflotte verlegen musste. Und dementsprechend der südwestliche Raum von Odessa eben jetzt auch frei ist für die Schifffahrt. Solche Dinge, ne? Das ist ja sehr, sehr wichtig. Das kann man gar nicht in Geld messen. Also, wie gesagt, ich bin da sehr kritisch und vielleicht stelle ich auch irgendwann mal den Begriff zweitgrößter Unterstützer bei Twitter stumm, weil mir das wirklich gegen den Strich geht.
Also, ich glaube, Robin Alexander hat in einem der letzten Machtwechsel auch dazu gesagt, dass diese Debatte in Deutschland für die Franzosen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil es wohl eher um die Frage geht, was wirklich wirksam als militärisches Kampfmittel eingesetzt werden kann oder ob es wirklich nur um Milliarden geht. Also wir sind da wirklich sehr auf diese finanzielle Frage eingestellt. Dann habe ich irgendwo in einem Podcast gehört, ich weiß gerade nicht mehr in welchem, dass Frankreich auch gerade ein relativ großes Haushaltsproblem hat, weil die suchen auch irgendwie 20 Milliarden aktuell und daher auch da etwas mehr Schwierigkeiten sind. Ansonsten, was die Frage angeht, würde ich wie immer auf unseren Podcast vom 19. Februar verweisen, wo wir diese Frage schon mal angeteasert hatten, wie eigentlich die Frage zwischen dem zweitstärksten Unterstützer auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt etc. bewertet werden soll. Aber eine weitere Frage aus unserer Hörerschaft passt sich da gerade wunderbar ein. Und zwar fragt Linda, und das schließt auch an den Podcast von damals an, wie schafft man die Zeitenwende auch im Denken der Bevölkerung? Wie nimmt man alle mit? Und ich glaube, die Frage müssen wir nach dieser Woche so oder so nochmal beantworten, weil wir uns ja auch meiner Einschätzung nach bei der Frage um Unterstützung für die Tauruslieferung oder Nicht-Unterstützung für die Tauruslieferung in den Umfragen und dem, was die SPD-Fraktion insbesondere daraus macht, immer vor einem Henne- oder Ei-Problem befinden. Wie bewertet ihr das?
Vielleicht muss der Lehrer zuerst antworten.
Genau, welche pädagogischen Maßnahmen sollte für die Bevölkerung ergriffen werden, sozusagen?
Ach so, war das gerade die Überleitung zu meinem Thema? Die habe ich.
Na, die Frage ist erstmal, also wie kriegen wir die Zeitenwende in die Köpfe und in das Denken der Bevölkerung?
Genau. Dazu hat ja auch unsere Bundesbildungsministerin die Woche einen interessanten Punkt in die Debatte eingebracht. Denn sie hat Zivilschutzübungen an Schulen gefordert. Was meint sie damit? Sie meint Aufklärung über Pandemien, Naturkatastrophen bis hin zum Krieg. Und sie hat ja auch auf der einen Seite sehr viel Widerspruch dafür bekommen, auf der anderen Seite aber auch Unterstützung. Konstantin von Notz hat ja heute auch getwittert, dass Zeitenwende sich eben nicht nur auf die Bundeswehr bezieht, sondern auch in unserer Gesellschaft stattfinden muss. Und auch vor dem Hintergrund sehe ich es als wichtiges Thema an, unsere Kinder und Jugendlichen auch mit diesen Themen zu konfrontieren. Denn wenn wir uns mal überlegen, bis vor ein paar Jahren waren wir noch davon überzeugt, dass uns weder Pandemien noch Naturkatastrophen noch ein Krieg irgendwie bevorstehen könnte. Pandemien war irgendwas, was in Asien stattfindet. Naturkatastrophen waren auch immer woanders. Und nach dem Kalten Krieg haben wir gedacht, wir befinden uns jetzt im ewigen Frieden. Aber Corona, das Ahrtal und jetzt eben auch vor allem der Angriffskrieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, der hat uns dann am Ende eines Besseren belehrt. Natürlich ist es so, dass solche Fragen dann auch in den Schulen stattfinden müssen. Denn unsere Kinder bekommen alle diese Gefährdungen und Katastrophen mit. Sie stellen auch regelmäßig Fragen. Also ich sehe das als Lehrer und auch als Vater, dass da etliche Fragen gestellt werden von unserem Kleinen, der jetzt 6 Jahre alt ist, bis zum Oberstufenschüler. Gibt es da Verunsicherungen und ja, einfach Fragen, die sie gerne beantwortet hätten. Und das muss unsere Gesellschaft aufgreifen. Und von daher finde ich einen Vorstoß, wie Stark Watzinger da gemacht hat, die Woche eigentlich ziemlich gut. Und im Zuge dessen hat sie auch gesagt, die Jugendlichen sollen einen unverkrampften Umgang oder ein unverkrampftes Verhältnis mit der Bundeswehr entwickeln. Da habe ich ja fast Hurra geschrien, denn wir haben ja schon oft die Diskussion hier auf Twitter gehabt, was soll die Bundeswehr an deutschen Schulen tun, was soll sie da nicht tun. Es gibt ja auch etliche Stimmen, vor allem auch Lehrerverbände wie zum Beispiel die GEW, die wahrscheinlich eine Bannmeile um Schulen oder am liebsten eine Bannmeile um Schulen für Bundeswehrsoldaten errichten würde. Also wir haben jedes Jahr immer einen Jugendoffizier von der Bundeswehr bei uns an der Schule, der diskutiert mit unseren Oberstufenschülern. Und es ist nicht so, dass es sich da um eine Werbeveranstaltung handelt, dass da gesagt wird, wenn ihr jetzt zu uns zur Bundeswehr kommt, könnt ihr den und den und den Job machen und könnt so und so viel Geld verdienen. Das findet überhaupt nicht statt. Das ist eine Diskussion über Sicherheitspolitik, über das Engagement der Bundeswehr weltweit sozusagen, also da wo sie eben aktiv ist. Und es ist für die Jugendlichen immer eine super Erfahrung, wenn da mal einer steht, der ihnen erklärt, was die Bundeswehr eigentlich so tut und am Ende auch natürlich jeden unterstützt und das ist oder jeden schützt. Und das ist am Ende auch was die Schüler brauchen, denn natürlich haben Kinder und Jugendliche und Schüler Angst, dass es einen Krieg hier geben könnte. Ja, aber deswegen brauchen sie auch die Sicherheit zu wissen, da ist jemand, der uns verteidigt, der für die Sicherheit in der Bundesrepublik sorgt und der eben nicht zulässt, dass oder versucht zu verhindern, dass Diktatoren wie Putin zum Beispiel einfach so einmarschieren und Deutschland hier übernehmen wollen. Was ich gut fand, die Lehrerverbände haben sich ja auch schon geäußert. Normalerweise reagiert mein Berufsstand immer ein bisschen allergisch, wenn er mit zusätzlichen Aufgaben betraut werden soll. Aber die Lehrerverbände haben sich ja positiv und wohlwollend geäußert. Es gab hingegen Stimmen aus unserer Partei, die das Ganze kritisch gesehen haben, die auch vor Angstmacherei gewarnt haben, was ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben kann, denn wie gesagt, es ist ja vielmehr so, dass die Schüler aktiv Antworten auf ihre Fragen und Verunsicherungen einfordern. Ich finde, die sollten wir ihnen auch geben. Und zudem, wir machen bereits Feueralarmübungen, wir machen Amok-Übungen, obwohl wir natürlich hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt. Und unsere Schüler sind bislang nie verängstigt aus solchen Übungen herausgegangen. Also ich finde, man kann den Schülern schon was zumuten, man muss den Schülern was zumuten. Sie in Watt zu packen hilft nichts. Die Welt besteht nicht aus Regenbogen, pupsenden Einhörnern, sondern es gibt auch schwierige Themen, die uns betreffen. Und gerade weil Schüler auch da gezielt Fragen haben, sollten wir das auch in die Gesellschaft damit tragen. Und ich finde, da hat Konstantin von Notz vollkommen recht, Zeitenwende muss auch in der Gesellschaft und damit auch an den Schulen stattfinden.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, oder deiner Einschätzung nach, sollten wir auf jeden Fall wieder stärker auch die Bedeutung von Bundeswehr und auch das Selbstverständnis der NATO, der Selbstverteidigung in Schulen auf jeden Fall unterrichten. Nichtsdestotrotz bleibt ja auch die Frage, wie machen wir es eigentlich mit Erwachsenen? Weil es ist ja nicht nur Rolf Mütze, nicht der irgendwo mental bei der Friedensbewegung auf der Bonner Hofwiese stehen geblieben ist. Es sind ja auch jede Menge andere. Und hinzu kommt, dass die SPD es ja jetzt offenkundig in den Wahlkampf spielen will, warum auch immer der Wahlkampf für die jetzt schon begonnen hat. Und auf der anderen Seite erleben wir, und wir werden es weiter erleben, natürlich die Ausspielung von Sicherheit, innerer und äußerer Sicherheit versus sozialer Sicherheit. Heute war ja Carsten Linnemann im Interview bei Berlin Direkt zum Thema neue Grundsicherung statt Bürgergeld oder wie Jens Spahn es diese Woche in dem Podcast genannt hat, ich glaube bei Table Media, Linnemann 1. Die Frage ist, wie wappnet man sich eigentlich im Wahlkampf dafür, dass die Sicherheit, die jetzt eigentlich für uns alle so wichtig werden müsste, dagegen wieder ausgespielt wird?
Ich wollte eigentlich schon längst reingegrätscht haben bei dir, Daniel, aber jetzt mit den letzten Sätzen da hast du mir meine Antwort quasi zerstört, weil wenn das so läuft, wie du das gerade skizziert hast, wenn wir so einen Wahlkampf erleben werden, der dann so geführt wird von der SPD, dann wird das ganz schwer, dass wir die Zeitenwende dann auch wirklich in der Breite der Bevölkerung umsetzen können. Weil dafür braucht es eben ein Verständnis dafür, dass man wegkommt von diesem, ja, die Bundeswehr kostet Geld, ja, wenn wir da mitmachen, dann sind wir irgendwie gefährdet. Nein, wir müssen das alles tun, damit wir eine gute Zukunft haben. Das muss ja.
Ja, aber Manuel, hat nicht Lars Klingbeil jetzt heute oder gestern noch gesagt, dass es schon alleine daran hapert, dass ja die Opposition die SPD kritisieren würde und es deswegen kein einheitliches Bild gäbe auf Bundesebene, was die Menschen verunsichere?
Absolut, ja. Und es ist auch ganz wichtig, dass der Sozialstaat erhalten bleibt in seiner Form. Da darf man auch nichts dran verändern, weil sonst würde das ja die AfD stärken und die AfD möchte ja uns auch den Russen preisgeben. Was auch übrigens ein sehr beschränktes Argument ist, weil wenn man sich die Wählerschaft der AfD anschaut, das sind nicht nur Arbeitslose, ja. Also ich weiß auch nicht, was da die SPD reitet. Das sind alles Show-Argumente, um eben vom Wesentlichen abzulenken. Nämlich, und du hast ja auch die Namen schon genannt, Mützenich oder Stegner, die eben hier ihre alten Kämpfe austragen aus den 80er Jahren, wo man dann irgendwie gegen den Kriegstreiber in Washington irgendwie unterwegs war und gegen die Pershings demonstriert hat und irgendwie wie heißt der nochmal, der Garten in Bonn,
Der Bonner Hofgarten.
Hofgarten, genau.
Ich bin während des Studiums sehr häufig dahergegangen.
Sehr gut. Ich selbst war ja nur einmal in Bonn, aber den Hofgarten habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber was ich damit sagen will, das sind ja Dinosaurier, die werden wir auch nicht mehr umdrehen können. Nur wenn dann die SPD sich entscheidet, deren Linie als
Also entschuldige mal bitte, wir haben diese Woche Nina Scheer erlebt auf Twitter, die in der Tat gesagt hat, für die SPD-Bundestagsfraktion spreche nur Mützenich und jeder, der aus der Koalition was anderes sagen würde, spreche nicht für die Ampel und jeder, der mit dem Unionsantrag gestimmt hätte eben auch den Koalitionsvertrag gebrochen.
Richtig.
Das ist ja schon die Richtung, die SPD uns jetzt hier knallhart vorgibt.
Ja, genau. Kante Lutschi hat sich ja auch so geäußert. in ähnlicher Weise zumindest. Ja, also das wird dann, wie gesagt, ganz schwer. Also mein Lösungsansatz wäre einfach mal vielleicht ein bisschen ein Ziel zu formulieren. Das ist eine klassische Führungsaufgabe, dass man eben sagt, nicht nur erklärt, ja, das ist immer dieses Erklären, so pädagogisch, sondern einfach auch mal sagt, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Warum müssen wir das erreichen? Weil wir eine Bedrohungslage haben durch Russland, was sich ja auch rüstet, weil wir in den letzten Jahren zu wenig getan haben. Ja, wenn wir uns anschauen, heute war ja in der Bild-Zeitung dieser Bericht über den ersten Entwurf oder den ersten Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium zum Bundeshaushalt 2025, wo wir 147 Milliarden Euro für den Haushalt des Sozialministeriums haben. So, wenn wir das mal sagen, wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir dann irgendwie 1,5 Billionen Euro für Soziales ausgegeben auf Bundesebene. Da gibt's ja noch andere Ebenen. Auf Bundesebene 1,5. Im gleichen Zeitraum haben wir 400 Milliarden für unsere Sicherheit ausgegeben. Also es gibt da gar nicht dieses Szenario, wo man irgendwas ausspielen kann. Wir haben einfach zu wenig für unsere Sicherheit getan. Das ist jetzt das Problem. Und jetzt haben wir eine Lage, in der wir sehr viel für die Sicherheit tun müssen. Und das wäre die Kommunikationsaufgabe der Bundesregierung, das den Menschen klarzumachen. Nur, Daniel, ich komme zum Schluss, das kann man nicht, wenn wir so eine Wahlkampflinie der SPD sehen werden, wie wir sie höchstwahrscheinlich eben sehen werden.
Gut, aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem, was können wir als Opposition tun? Baha, irgendeine Idee?
Wir als Opposition? Ja, ich glaube tatsächlich, um es jetzt mal an einer konkreten Maßnahme festzumachen, ich glaube, wir müssen einfach auch mal klären, wie das jetzt mit dem nennt's Gesellschaftsjahr, Wehrdienst, Leid etc. Was wollen wir da jetzt? Also ich sehe das erstmal wie Manuel. Grundsätzlich braucht es ein Ziel. Es gab ja diesen Versuch durch diese Formulierung, ohne Sicherheit ist alles nichts. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Das war ja ein paar Tage lang aus der Koalition zu hören. Jetzt ist es doch wieder verschwunden, weil es, glaube ich, gerade nicht zum Sinneswandel oder vorgetäuschten Sinneswandel bei den Sozialdemokraten passt. Aber wenn man das ernst meint, dann muss man ja die Frage stellen, was bedeutet das abseits von, wir nehmen viel Geld in die Hand, reformieren die Bundeswehr, rüsten wieder auf. Die Frage ist, wer macht das dann? Also ein Umdenken im Kopf muss ja am Ende dazu führen, dass Menschen bereit sind, wieder in die Bundeswehr zu gehen und dort letztendlich sich ausbilden zu lassen. Und natürlich kann nicht die Pflicht im Sinne von, ihr seid, also wie früher, ne, wir werden jetzt alle gemustert und dann musst du vielleicht noch einen Joint rauchen, damit du nicht zum Bund musst. Vielleicht ist das sogar die Idee hinter der Cannabis-Legalisierung.
Moment, die wird jetzt im Vermittlungsausschuss ja komplett vernichtet, wie wir bei Karl Lauterbach
lesen können. Ja, es wurde gerade zu komplex, entschuldige, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Nein, long story short, ich glaube, die Diskussion um zum Beispiel das schwedische Modell etc., also auch die Frage, wie kann man die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiv machen, wie kann man letztendlich dafür sorgen, dass Menschen auch in den Dienst wollen, das ist doch das, was wir brauchen, da braucht es jetzt ein Konzept, da ist Pistorius gefordert, da können wir als Opposition eigentlich nur Unterstützung anbieten oder entsprechend solche Modelle unterstützen, also zum Beispiel die Idee eines schwedischen Modells und da einfach unsere Wählerschaft mitnehmen. Aber ansonsten, glaube ich, muss das jetzt erstmal geklärt werden, weil du kannst die schönsten Reformen machen, du kannst die größten Sondervermögen bereitstellen, aber am Ende des Tages, wenn du die Leute nicht hast, wenn du die Soldaten nicht hast, ja, dann hat es alles nichts gebracht.
Und wenn man dazu, was man dazu sagen muss, das schwedische Modell, also die Dienstpflicht offen und man sucht sich dann eben die Interessenten raus zum Wehrdienst, die anderen machen einen zivilen Dienst, das ist ja auch seit AKK, glaube ich, ist ja eine unserer Positionen, das verpflichtende Dienstjahr. Und da sind wir vollkommen kongruent mit Pistorius. Nur da ist noch natürlich die Ampel, vor allen Dingen Grüne und die Liberalen nicht so überzeugt davon. Aber aus meiner Sicht, wenn ich in die Zukunft schaue, daran wird kein Weg vorbeiführen, wo man dann sagt, naja gut, man hat dann vielleicht 10% eines Jahrgangs, die dann einen Wehrdienst ableisten. Von denen sind dann welche dabei, die sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, ich möchte das gerne weitermachen. ich verpflichte mich. Plus, dann habe ich noch durch die gestiegen, und das sehen wir tatsächlich auch gerade, was Reservisten angeht, dann habe ich noch eine gestiegene Anzahl an Leuten, die in diesen Heimatschutzprojekten sich auch verpflichten als Reservisten, die dann eben jetzt keine volle soldatische Ausbildung erhalten, sondern für Sicherungsaufgaben zum Beispiel dann eingesetzt werden können, Wachdienst klassischerweise, um eben die aktive Truppe zu entlasten, dass das auch zunimmt. Die Leute machen das, die merken das schon, dass sich die Zeiten geändert haben. Man muss das jetzt eben nur verstärken.
Genau, es müsste eben ein Konzept sein, das am Ende fair abläuft, denn das Problem mit der Wehrpflicht am Ende war ja, dass die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben war. Wenn ich überlege, wegen was Teile aus meinem Abiturjahrgang für untauglich gemustert wurden, also T5 gemustert wurden, ja, das war am Ende ein reines Glücksspiel, ob man da jetzt mit einer T2-Musterung oder mit einer T5-Musterung rausging. Und das war das Problem am Ende. Das ist nicht mehr der Fall, weil das alle irgendwie, die wirklich gebraucht wurden, beziehungsweise aus dem Jahrgang einfach geguckt wurde, wer ist tauglich, wer ist nicht tauglich, dass die dann entweder zur Bundeswehr gehen oder oder Zivildienst machen, sondern dass es am Ende relativ willkürlich stattgefunden hat. Und wenn man da ein faires System wieder etabliert, bei dem dann auch alle gleichermaßen gefordert werden, glaube ich, ist die Akzeptanz da auch wieder eine ganz andere.
Da sind wir ja zumindest mit der CDU und dem Parteitagsbeschluss aus Hannover 2022 beim verpflichtenden Dienstjahr für alle. Ich bin gespannt, wie sich die Debatte weiterentwickeln wird. Und ansonsten verweise ich auch an der Stelle nochmal auf unseren Podcast vom 19. Februar, weil da hat insbesondere Roderich Giesewetter sehr viel zum Thema Mindset in der Bevölkerung gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzuhören. Ansonsten für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, nicht nur zu dieser Woche, sondern auch allgemein, schreibt sie einfach mit Klick auf die kleine Sprechblase und wir gucken, dass wir eine Antwort finden. Vorab hat uns, und weil ich es gerade mit Karl Lauterbach im Einwurf schon mal erwähnt hat, Benjamin eine Frage gestellt, und zwar, was haltet ihr davon, den Bundesrat direkt zu wählen? Tja, was halten wir davon?
Das ist eine gute, interessante Frage. Das ist eine Frage, mit der man sich auch, mit der man guten Pro-Seminar in der vergleichenden Politikwissenschaft machen könnte. Ja, ich habe mir die Frage vorhin auch durchgelesen, habe mir lang Gedanken drum gemacht. Ich glaube, es ist am Ende eine Geschmackssache. Also wenn wir uns mal angucken, wie es in den USA läuft, da haben wir ja den Fall, dass wir auch ein Zweikammern-Parlament haben, wie bei uns im Grunde ja auch. Nur, dass in den USA eben der Senat auch direkt gewählt wird. Da hat jeder Bundesstaat zwei Vertreter, egal wie groß der Staat ist. Im Vereinigten Königreich haben wir auch ein Zweikammern-System. Da wird das Oberhaus ja gar nicht gewählt, sondern die Parteien wählen da irgendwelche ausgedienten Politiker aus, die sie dann ins Oberhaus abschieben. Und bei uns ist es eben so, dass die Landesregierung quasi den Bundesrat ausmachen. Und das wäre eigentlich nie quasi den Bundesrat auf einmal neu wählen, sondern immer mit einer Landtagswahl sich die Zusammensetzung ändert, was es auch natürlich am Ende kompliziert macht. Ich denke mal, wenn man den Bundesrat direkt wählen würde, wird auch das Ansehen in der Bevölkerung ein anderes sein. Ich glaube, also wenn man heute mal die Leute fragt, wer sitzt denn da eigentlich im Bundesrat, ich glaube nicht, dass da jeder eine passende Antwort drauf geben könnte, weil er eben nicht direkt gewählt wird. Das wäre, glaube ich, was anderes, wenn es der Fall wäre. Dann würde man auch vielleicht die einzelnen Vertreter kennen und so weiter. Ist eine gute Frage. Ich komme mit dem System, wie wir es haben, ganz gut zurecht. Aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht, ihn direkt zu wählen. Aber ich glaube, in der Bevölkerung hätte er einen anderen Stellenwert am Ende.
Also institutionell, eine Direktwahl ist das Stärkste, was es eigentlich gibt in der Demokratie. Wir wählen ja zum Beispiel auch nicht den Bundespräsidenten direkt. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was aufkommt. Nein, der wird durch die Bundesversammlung indirekt gewählt, weil er sonst eine Stellung erreicht, die über dem des Parlaments liegt. wenn wir jetzt sagen, die zweite Kammer wählen wir direkt, dann haben wir einen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Kammer. Ja, weil wir jetzt ja auch gerade die Direktmandate quasi abschaffen, wobei wir nochmal abwarten, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Das bedeutet also, wenn man sagt, man wählt den Bundesrat direkt, dann macht man das, weil man da irgendwie ein Legitimationsdefizit sieht. Und das sehe ich eigentlich nicht, weil ich finde, in den Ländern, in den Bundesländern wählen alle Bürger ihre jeweilige Landesregierung und die ist ja dann auch legitimiert. Also daher würde ich da schon mal sagen, institutionell, das würde zu viel in Unordnung bringen, weil wir dann eben eine Konkurrenz haben zwischen Bundesrat und Bundestag. Zweitens, der Bundesrat hat ja auch die Funktion, dass wir quasi ein bisschen nivellieren. Also wir haben die großen Bundesländer wie NRW, Bayern, die haben, glaube ich, 6 Stimmen jeweils und die kleinen haben 3 Stimmen. Jeweils auch Berlin oder das Saarland oder Bremen, ja, die ja auch in der Einwohnerzahl völlig unterschiedlich sind. Die sind jeweils auf einer Ebene. Wenn wir jetzt sagen Direktwahl, wählen wir dann, wie du ja gesagt hast, Marcel, in den USA, ich glaube, 2 Senatoren pro Bundesstaat. Oder wählen wir dann proportional? Haben wir dann plötzlich so ein Parlament irgendwie mit 300 Leuten? Sehe ich halt auch schwierig. Also da hätte die Direktwahl keinen Vorteil aus meiner Sicht. Und der dritte Punkt ist, dass wir, wenn wir den Landesregierungen, den Bundesrat auch noch wegnehmen, als Entscheidungsgremium. Was bleibt denen denn dann noch? Wir entwerten ja dann auch die Landesregierungen. Hoheitlich, was sie wirklich komplett selber bestimmen, ist ja die Bildungspolitik. Das ist eigentlich noch das Einzige, wo der Bund nicht die Kompetenz an sich gezogen hat. Wenn wir dann jetzt aber sagen, wir nehmen sie aus der zweiten Kammer raus, dann bleibt denen da auch wenig Mitspracherecht auf die Gesetze des Bundes, die ihnen ja alle weggenommen werden, die sie aber betreffen. Also das sind so die 3 Punkte, wo ich da eigentlich sehr kritisch dagegenüber bin und eigentlich unser System für ziemlich bewährt halte.
Und du hast auch noch einen guten Punkt angesprochen, Manuel. Es wäre am Ende so, dass man den Bundesrat auch noch irgendwie aufwerten müsste. Das ist ja auch was immer vergessen wird, wenn es um die Wahl des Bundespräsidenten geht. Wenn wir den Bundespräsidenten direkt wählen würden, hätte er sogar eine stärkere Legitimation als der Bundeskanzler, weil der Bundeskanzler nicht direkt gewählt ist. Ja, und dann müsste man dem Bundespräsidenten auch entsprechend mehr Befugnisse einräumen. Das müsste man dann vermutlich auch beim Bundesrat tun, weil ganz gleichberechtigt ist der Bundesrat ja nicht mehr im Bundestag. Ja, zum Beispiel bei den Einspruchsgesetzen ist er ja in der schwächeren Position. Und die Frage ist, ob man das will. Und du hast vollkommen recht. Für die Landesregierung oder für die Länder an sich wäre es am Ende eine Katastrophe, weil sie natürlich bundespolitisch dann am Ende keine Rolle mehr spielen würden.
Also ich kann das relativ kurz fassen für meine Perspektive. Ich bin so oder so großer Freund der parlamentarischen Demokratie und dementsprechend sollten wir das auch in den Ländern so lassen, wie es ist. Und den Bundesrat, wenn wir da die Probleme haben, wie Marcel gerade gesagt hat, dass den keiner kennt, dann ist es vielleicht eher eine grundsätzliche Frage, dass wir das politische System der Bundesrepublik vielleicht wieder mehr und besser erklären müssen. Und ansonsten setze ich sehr darauf, was wir zumindest auch, glaube ich, im Grundsatzprogramm und Wahlprogramm haben werden, dass wir dringend nochmal an die Föderalismusstrukturen in Deutschland müssen, damit einfach auch Zuständigkeiten mal wieder klar sind. Und ich glaube, das ist die wesentlich relevantere Aufgabe, die vor uns liegt, als dass wir jetzt einzelne Abgeordnete bzw. Personen aus den Landesregierungen vielleicht noch direkt in den Bundesrat wählen zu lassen. Benjamin hat noch eine zweite Frage gestellt, die ich auch direkt aus meiner Perspektive schnell beantworten will. Und zwar ist die Frage, wie wir dazu stehen würden, dass wenn Leute, die mit einem Direktmandat in den Bundestag gewählt worden sind, ihr Mandat aufgeben oder aufgrund anderer Umstände verlieren, dass es dann im jeweiligen Wahlkreis eine Nachwahl geben sollte. Unabhängig davon, dass wir immer noch nicht wissen, wie das mit dem neuen Ampelwahlrecht ausgehen wird und da ja Direktmandate sowieso entwertet sind, bin ich bei dem System eher der Meinung, dass das nur funktionieren kann, wenn wir in einem kompletten Mehrheitswahlrecht wären oder mindestens in einem Grabenwahlrecht und es ansonsten keinen größeren Sinn macht. Falls das jemand anders sieht, kann er das ja kurz schnell sagen.
Ja, du hast vollkommen recht. Wir haben das in den USA und wir haben es auch in Großbritannien. Und das sind reine Mehrheitswahlsysteme. Von daher sehe ich da auch keinen Grund dazu.
Bevor wir nachher nochmal auf die SPD zurückkommen, wie ich gerade gesehen habe, mit einer Frage, haben wir auch eine Frage zu uns, zur Union, und zwar von Michael. Die Union hat drei Traditionslinien, eine konservative, eine christlich-soziale und eine wirtschaftsliberale. Als Volkspartei sind CDU, CSU stark, wenn alle drei ausreichend berücksichtigt werden. Wie seht ihr die Gewichtung? Gibt es Nachbesserungsbedarf? Baha.
Wie sehen wir die Gewichtung und gibt es Nachbesserungsbedarf? Also ich glaube, grundsätzlich gibt es keinen Nachbesserungsbedarf, sondern die drei Strömungen, die sind ja da und die müssen am Ende des Tages sich in der Partei und im Parteiprogramm wiederfinden. Ich glaube, dass wir die größte Diskussion gab es immer um die Frage, ob sich vor allen Dingen die Konservativen wohlfühlen, berücksichtigt fühlen, wahrgenommen fühlen. Und das war in den letzten Jahren sicherlich zu kurz gekommen. Ich glaube aber, dass sich das geändert hat. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass nach dem März Parteivorsitzender wurde, die CDU in irgendeiner Art und Weise jetzt mega konservativ geworden ist. Ich würde sogar, es geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber ich würde vielleicht sogar das Gegenteil behaupten. Ich denke aber, dass es mehr Raum gibt dafür, konservative Positionen einfach zu vertreten und die auch niederzuschreiben. Ansonsten sehe ich tatsächlich, dass alle Strömungen berücksichtigt sind. Ich sehe auch, dass wir das wirtschaftsliberale Profil wieder stärken. Insofern, ich habe da nicht das Gefühl, dass es da gerade keine Balance gibt oder dass das ein oder andere jetzt Nachbesserungsbedarf braucht. Was ich allerdings grundsätzlich als Problem sehe, ist, dass diese Strömung, die wir selber auch formulieren im Grundsatzprogramm, als Lager verstanden werden. Denn sie sind keine Lager. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob es irgendwo in einem Interview, vielleicht war es sogar Spahn, egal. Also es gibt Tage, da fühle ich mich konservativ, es gibt Tage, da fühle ich mich wirtschaftsliberal und Tage, da fühle ich mich tatsächlich christlich.
Sozial. Das war mal Angela Merkel bei Anne Will.
Nee, aber es war vor kurzem jemand gewesen.
Ach so.
Ja, deswegen,
aber, ja dann war es Jens Spahn, der aber genau Angela Merkel zitiert hat.
Wahrscheinlich. So das kann sein. Aber ich fand eigentlich, das war die schönste Beschreibung. Denn am Ende des Tages sind wir nicht Mitglieder einer konservativen CDU, sondern wir sind Mitglieder der CDU. Und deswegen ist vielleicht aber auch unsere Toleranz gegenüber anderen Meinungen unserer Partei deutlich höher, als das in anderen Parteien der Fall ist. Das, dabei erwische ich mich manchmal, wenn ich drüber nachdenke. Also wir können wirklich gewisse Bandbreiten aushalten, weil im Kern finden wir immer einen gemeinsamen Nenner. Egal, wo wir gerade einen Schwerpunkt haben. Was ich aber gefährlich finde, und da waren wir letztes Jahr oder bis letztes Jahr leider sehr, sehr nah dran, war diese Fragmentierung in Lagern und dann dieses Lager A gegen Lager B. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil am Ende des Tages merkt man ja jetzt in der Diskussion, dass diejenigen, die dem Lager meinetwegen sozial zugeordnet wurden, heute eigentlich konservative Positionen oder vermeintlich konservative Position nach außen tragen und andersrum. Und das finde ich eigentlich lustig, weil das war erst dann möglich, als unsere Partei wieder so ein gewisses Selbstbewusstsein durch die Programmatik, die man niedergeschrieben hat, gefunden hat, dass man sich aus diesen Lagern rausgekämpft hat.
Man muss die Frage ja aufteilen. Einmal in die Außensicht und einmal in die Binnensicht. Ja, wenn wir auf die Außensicht gucken, dann bin ich da vollkommen dabei, dass alle drei Strömungen in der Partei gestärkt werden müssen, weil wir haben laut Umfragen 31-30%. Das ist hinter unseren Ansprüchen. Da müssen wir besser werden. Und da müssen wir unsere Wähler oder potenziellen Wähler, die sich da auch so ein bisschen verorten, die vielleicht eher aus dem wirtschaftsliberalen Bereich kommen, die aber vielleicht auch aus dem religiös-christlichen Bereich kommen, müssen wir ansprechen, genauso aus der Soziallehre, genauso wie Wähler, die sich selber als konservativ sehen. Also in allen drei Bereichen in der Außensicht haben wir meiner Meinung nach Stärkungsbedarf und das werden wir ja jetzt auch angehen. Da komme ich dann zum Zweiten, zur Binnensicht. angehen im Sinne des Grundsatzprogramms. Da wird ja jetzt auch im Mai der Bundestag, der Bundesparteitag sein. Und da, denke ich mal, wird sich schon so ein bisschen rauskristallisieren, dass dann auch die Vertreter der jeweiligen Strömungen, war, du hast es ja wunderschön gesagt, irgendwie treffen wir uns dann doch in der Mitte, dann aber auch ringen werden um die richtigen Nuancen in dem Entwurf, der uns ja schon vorliegt. Da wird man sehen, wie dann die Richtung ist. Ich würde ganz vorsichtig aber schon sagen, dass wir so diesen konservativen Bereich eigentlich oder diesen liberalen Bereich eigentlich schon sehr stark vertreten haben, einfach in der Person eines Friedrich Merz mit seinem Generalsekretär Carsten Lindemann. Wir haben jetzt auch die Debatte um das Bürgergeld. Das ist wird eher jetzt von uns aus dieser liberalen Perspektive gespielt, ganz einfach, weil die Erfordernisse, die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, eben diese Themen jetzt virulent machen. Also da sind wir dann eher ein bisschen themengetrieben, weniger in unserer Innensicht, sondern das, was getan werden muss. Also da würde ich dann sagen, da muss man aufpassen, dass man den sozialen Bereich nicht vergisst. Und da hatten wir jetzt ja auch Kai Wittiker letzte Woche bei uns zum Thema Rente. Das müssen wir auch noch weiter ausdifferenzieren. Und da auch mit Rücksicht auf die Sozialausschüsse, da auch noch umfassendere Antworten bieten. Wenn man das verstanden hat, was ich gesagt habe.
Nur bevor wir jetzt zu kleinteilig werden, ich glaube, wir sollten das aus meiner Perspektive unter dem Aspekt sehen, dass sich die CDU ja nun mal auch selber definiert. Und wir hatten diese Debatte im Vorfeld eben auch des Parteitags in Hannover, die Frage aus der Grundwertecharta, wie wir es eigentlich genau definieren wollen. Und ich finde, in dieser Grundwertecharta ist dieser Satz wunderbar aufgegriffen. Da steht nämlich, christlich-sozial, liberal und konservativ verbinden sich zu etwas Eigenem, das christdemokratische Politik ausmacht und von anderen Politikentwürfen unterscheidet. Unsere Politik verbindet Selbstverantwortung und Subsidiarität, Freiheit und Pluralismus, Solidarität und Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Wertschätzung der Institutionen, soziale Marktwirtschaft und Ordnungspolitik, Ökonomie und Ökologie, Wettbewerbsorientierung und Technologieoffenheit. Damit stehen wir als CDU für eine Politik, die im besten Sinne bürgerlich, weltoffen und zukunftsorientiert ist. Ich finde, das ist eine ziemlich geniale Definition dessen, was CDU eigentlich ausmacht. Und wir sollten meiner Einschätzung nach sowieso aufhören, uns in diesen ständigen Links-Rechts-Kampf zu begeben, sondern die Christdemokratie oder das Christsoziale in Bayern, was aber nun mal auch ja nun mal der christdemokratischen Parteienfamilie angehört, als Selbstverständnis stärker nach außen tragen, dass wir eben nicht diese internen Debatten haben, weil in Teilen verstehe ich auch nicht, warum die CDA als Vertreter der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, wie sie eigentlich gegründet ist, und die MIT als Mittelstands- und Wirtschaftsunion, warum das immer gleichzeitig mit links und rechts koordiniert wird, weil es sind eigentlich erstmal nur Interessenvertreter. Und dementsprechend bin ich immer dafür, sich gar nicht mehr auf diese Links-Rechts-Debatten einzulassen, auch wenn das jetzt wichtig war in Abgrenzung zu den Demos. Aber das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein als Christdemokraten wesentlich stärker hinauszustellen.
Ja, guter Punkt, Daniel. Das ist ja etwas, was uns von außen aufgedrängt wird, wo dann gesagt wird, ja, die Konservativen als Globalbezeichnung für jeden Christdemokraten.
Ja, und da ist ja beispielsweise wichtig, dass auch Friedrich Merz dazu immer sagt, wir sind auch konservativ.
Richtig.
Und das ist relevant.
Ganz genau. Und da müssen wir jetzt einfach, wie wir das ja jetzt auch wunderbar in den letzten Dreivierteljahr getan haben, einfach so ein bisschen dicke Bretter bohren in der Öffentlichkeit und, wie du das ja auch gesagt hast, gemäß dieser Definition eben sagen, nein, wir sind nicht die konservative CDU, wir sind nicht die liberale CDU, wir sind nicht die linke CDU, die Merkelianer CDU, sondern wir sind einfach Christdemokraten und waren das schon immer.
Die nächste Frage bringt uns auf die EU-Ebene. Und zwar hat Jürgen gerade gefragt, wir haben die EU, wofür brauchen wir noch starke Länder mit Riesenparlamenten? Ich will da direkt zu sagen, aus dem, was ich vorhin vorgelesen habe, wir stehen auch für Subsidiarität. Und ich denke, das ist für die Menschen auch das am praktischsten und pragmatischsten zu finden, dass man immer auf die Ebene geht, die am nächsten am Problem dran ist. Und die EU, und ich glaube, so sehr wir alle für die EU kämpfen und wir freuen uns alle auf den Wahlkampf, sind wir gleichzeitig auch der Meinung, dass sich die EU viel zu sehr, viel zu häufig und viel zu detailliert in Dinge einmischt, die man nötigenfalls auf nationaler Ebene, auf Landesebene oder am besten auf Kommunalebene entscheiden kann, sodass ich glaube, dass der direkte Kontakt und die Entscheidungsmöglichkeit vor Ort immer noch das Bessere ist, als wenn wir einen supranationalen Bundesstaat EU hätten.
Ja, ich finde, du hast gut gesagt. Die EU ist ja ein Multi-Level-Governance-System, wie man so schön sagt. Und es ist eben halt nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Und wir brauchen in unserem heutigen System ganz klar starke, eigenständige Nationalstaaten, die innerhalb dieses Systems ihre Interessen vertreten. Das heißt nicht, dass die EU, so wie sie aufgesetzt ist, irgendwie perfekt ist. Ganz im Gegenteil, da gibt es vieles zu verändern und zu verbessern. Aber ich denke, am Ende des Tages sind wir eigenständige Nationalstaaten in Europa und deswegen brauchen wir auch unsere eigenen, einfach müssen wir autark sein zu einem gewissen Grad.
Ja, Daniel, du hast das Zauberwort ja schon verwendet, Subsidiarität. Politische Entscheidungen.
Vielleicht ganz kurz eingeworfen. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein Wort, was einfach die Leute nicht mehr verstehen. Also ich weiß noch, wie ich es im Unterricht rauf und runter deklinieren musste. Aber ich denke, Subsidiarität ist schon ein Wort, was einfach viel zu weit abgehoben für die breite Öffentlichkeit mittlerweile ist.
Ja, ich glaube, das tut er auch noch auswendig.
Ja, es ist so, ich weiß, aber irgendwie ist das Subsidiarität, auch wenn jedem, der mit Politik zu tun hat, weiß, was damit gemeint ist. Wenn ich mich auf einen Marktplatz stelle und rede von Subsidiarität, dann blicke ich in sehr ahnungslose Gesichter größtenteils. Also vielleicht finden wir da auch mal ein anderes Wort für, fällt mir da gerade mal auf.
Ja, gut, ich meine, das ist ja auch was wir gerade bei der Sozialpolitik auch immer wieder haben. Also wenn du dir selbst helfen kannst, hilfst du dir selbst, ansonsten hilft dir die höhere Instanz. Und es ist ja hier im Sinne der EU dasselbe. Also die Entscheidungen sollen nach Möglichkeit so nah wie möglich beim Bürger getroffen werden. Wenn es um einen Spielplatz im Dorf geht, soll sich der Gemeinderat darum kümmern. Wenn es jetzt um die Schulen geht, soll sich das Land darum kümmern. Die nächste, wenn es um Steuern sonst was geht, dann die Bundesregierung. Und wenn es um nochmals höhere Politikbereiche geht. Keine Ahnung, wie man es eben hinkriegt. Ja, jetzt, wenn wir uns den European Green Deal mal angucken, ja, wie wir es europaweit hinkriegen, dass wir langfristig klimaneutral werden, da wird es auf Europaebene entschieden. Also das ist ja was am Ende die einzelne Gemeinde nicht entscheiden kann. Aber Entscheidungen zuerst mal so nah wie möglich beim Bürger, damit der Bürger es auch nachvollziehen kann. Und wenn die Instanz, die nächste Instanz eben nicht mehr schaffen kann, dann geht es eins höher sozusagen. Ja. Und wir als Union sind natürlich alle glühende Europäer, da wir wissen, welche Vorzüge gerade nach dem Zweiten Weltkrieg eine Europäische Union für uns hat, wie uns eine Europäische Union auch wirtschaftlich von Vorteil ist und kulturell von Vorteil ist. Also von daher, die Europäische Union und die Nationalstaaten an sich stehen für mich in keinem Widerspruch.
Die nächste Frage betrifft schon wieder das Wahlrecht und den Bundestag. Und zwar fragt Niklas, wie würdet ihr das Wahlrecht ändern, um den Bundestag auf die Regelgröße wieder zu reduzieren? So, das wird mit Sicherheit jetzt sehr unterhaltsam, weil ich glaube, jetzt auch in anderthalb Monaten steht die Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht an. Also, wie sieht euer Wahlrecht aus, wenn der Bundestag auf Regelgröße reduziert werden soll?
Warum muss das überhaupt der Fall sein? Das ist ja die Frage, die man zunächst mal stellen muss. Müssen wir unbedingt 598 sein oder
Gut, also wir sind jetzt bei 736 und es gibt die meiner Meinung nach sehr nachvollziehbare Theorie, dass ein zu großes Parlament einfach nicht mehr arbeitsfähig ist und weil einfach gar nicht mehr Ausschüsse und Positionen da sind, die besetzt werden können und dann ein Mandat auch sehr inhaltsleer wird, um ehrlich zu sein.
Klar, dass man das Ganze begrenzen muss, ist also ich fange mit meinem Vorschlag an. Also ich würde das Wahlsystem, wie wir es bislang hatten, im Grunde beibehalten, da ich die personalisierte Verhältniswahl als eine sehr clevere Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahl sehe. Denn beide Wahlsysteme haben ihre Vorteile. Die Mehrheitswahl hat den Vorteil, dass es eine gewisse Bindung zwischen Wahlbevölkerung und Abgeordneten gibt. Ja, also die Bürger haben die Möglichkeit, in einem grunddemokratischen Verfahren zu entscheiden, wer soll mich hier vor Ort im Bundestag vertreten. Der Nachteil dieses Mehrheitswahlrechts ist eben, wie wir es im Vereinigten Königreich zum Beispiel sehen, dass am Ende die Mehrheitsverhältnisse nicht mit den relativen Mehrheitsverhältnissen nach den abgegebenen Stimmen übereinstimmen. Ja, das ist der Nachteil. Und das kann man eben durch die Verhältniswahl abfangen, indem man sagt, okay, die Zweitstimme legt das Verhältnis fest, aber einen Teil der Zusammensetzung des Bundestages geben wir den Bürgern selbst in die Hand und die können darüber entscheiden. Ich finde es auch wichtig, weil ansonsten stellen wir nur noch Listen auf und die Bürger haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, das politische Personal zu entscheiden, sondern wählen nur noch nach Partei und müssen dann wohl oder übel sich mit den Leuten arrangieren, die Parteien aufgestellt haben. Ich sehe den Schlüssel in der Verringerung der Abgeordneten, in der Vergrößerung der Wahlkreise. Ich weiß, da werden viele gerade in ostdeutschen Bundesländern aufschreien, da die dadurch letztlich Riesenwahlkreise bekommen können. Aber ich finde, das ist letztlich der eleganteste Weg, um von den horrend hohen Abgeordnetenzahlen, wie wir sie ja aktuell haben, herunterzukommen.
Das sehe ich genauso wie du, Marcel. Wenn wir jetzt, also große Änderungen am Wahlsystem würde ich auch nicht vorschlagen. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass es auch Kandidaten gibt, die man direkt wählt. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, du kannst da einen Besenstiel aufstellen und die Leute wählen sowieso die Partei. Ja, das ist auch zum Teil richtig, aber es ist eben ein schönes Instrument, um so ganz grobe Schnitzer eben noch auszubügeln, ja, wo sich dann eben doch Kandidaten dem Votum ihrer Wähler vor Ort stellen müssen. Und da gibt es eben Auffälligkeiten bei jeder Wahl, wo du sagen kannst, da gibt es einen Direktkandidaten, der hat 10% mehr geholt als das Parteiergebnis. Oh, dann scheint das ja ein sehr guter Mann zu sein oder Frau, der bei den Wählern gut angekommen ist. Oder du hast Leute, die eben nicht reingekommen sind, ja. Und wenn wir nur noch auf die Listen gehen, wo es hin ja jetzt auch geht mit dem Ampelwahlsystem, dann verziehen wir die Entscheidungen, ziehen wir dann in die Parteien rein. Da ist es dann entscheidend, wer auf dem Parteitag irgendwie eine Mehrheit hinter sich bringen kann. Und wir kennen ja alle und viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie innerparteiliche Demokratie meistens abläuft. Da finde ich das Wählervotum an der Urne entscheidender. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass es beibehalten wird. Den Einwand von Daniel sehe ich allerdings auch, dass wir wegkommen müssen von dieser hohen Anzahl der Abgeordneten, um eben die Ausschussarbeit zu erleichtern. Und das ist ja ein riesen Papierkram, da musst du das ja alles, das ist ja ein Verwaltungsthema auch, was dann da alles dahinter steht, unter der Auszählung und so. Das sind ja alles Kleinigkeiten. Deswegen Vergrößerung der Wahlkreise gehe ich mit, um dann eben zu sagen, wir haben ein größeres Delta, also wir haben ein Delta an Leuten, die direkt gewählt werden und wir haben immer noch Listenplätze, wo wir dann auch dementsprechend dann zuordnen können.
Also ich bin da ja ganz anderer Meinung und ich stehe da ja auch immer zu und habe das doch schon oft genug auf X getwittert. Also ich bin jederzeit für ein Grabenwahlrecht und Grabenwahlrecht auch zu haben. Zur Erklärung kurz, das Grabenwahlrecht ist einfach die Aufteilung zwischen Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht. 299 direkt gewählte Abgeordnete in ihren Wahlkreisen und 299 Listenkandidaten und dann gibt es auch keine Ausgleichs- und Überhangsmandate mehr. ich verstehe auch so ganz nie, warum das die anderen Parteien und insbesondere die kleineren Parteien nicht haben wollen, weil die direkte Auseinandersetzung vor Ort um ein Direktmandat würde dadurch gestärkt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass einfach, wenn wir sowieso seit Jahren darüber reden, dass Parteibindungen abnehmen, und wir haben es auch bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass einfach aufgrund, unabhängig mal, wo jetzt die Gründe dran lagen, aber da war es zum Beispiel die Performance der CDU führte auch dazu, dass die Direktmandate mehr an die SPD wieder gegangen sind oder auch an die Grünen. Und ich frage mich, warum sich kleinere Parteien wie FDP oder Grüne nicht zutrauen, vor Ort eigentlich ihre Wählerstimmen einzufangen, sozusagen. Und ich glaube, das Modell eines Grabenwahlrechts würde zum einen den Bundestag begrenzen und zum anderen die echte politische Auseinandersetzung vor Ort eben auch wesentlich ergreifbarer für die Leute zu machen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ich würde es radikal ändern. Aufteilung in eine Hälfte Mehrheitswahlrecht, andere Hälfte Verhältniswahlrecht.
Also das Zutrauen ist in dem Sinne auch unverständlicher bei den Grünen, die ja nun auch in die Lage kommen, tatsächlich mehrere Wahlkreise auch direkt zu gewinnen. Ich glaube, jetzt beim letzten Mal waren es ja fast 20, die sie direkt gewonnen haben, wenn ich mich nicht irre. Oder sogar noch mehr, 22 oder so habe ich im Ohr. Die FDP nun ja hat, glaube ich, ist schon lange her, dass sie mal ein Direktmandat gewonnen hat. Insofern verstehe ich da die FDP mehr als die Grünen, dass die da gegen so ein Grabenwahlrecht sind. Weil wir eben ja die Diskussion ja auch an die Hand dieses Sharepicks ja auch unbedingt geführt haben, ja, was da die FDP irgendwie vorbereitet hat, ja. Was ja dann auch rumgezeigt wurde, was uns dann in dieser mit dem Wahlergebnis von 2021 bevorteilt hätte. Das hat natürlich jetzt, Daniel, du weißt es ganz genau, die Debatte komplett entgleist um das Grabenrecht. Deswegen haben wir das ja auch nicht eingebracht.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Es geht ja bei einem neuen Wahlrecht überhaupt nicht darum, und das verstehe ich in dieser ganzen Debatte auch nicht. Und das war ein perfektes Framing der Ampel, das gestehe ich dir.
Ja, das war perfekt.
Es geht aber schlichtweg nicht um die Relation zu einem bisherigen Ergebnis. Es geht ja immer nur darum, eine neue Wahl vorzubereiten, wie sie dann nun mal durchgeführt wird. Und ganz ehrlich, wir haben in allen Ländern unterschiedliche Wahlrechtsformen. Da wird in Baden-Württemberg irgendwie panaschiert und kumuliert und was nicht alles. In Berlin hast du es selber jetzt nochmal hinter dich gebracht. Es ist sowieso auf Landesebene überall ein Chaos. Und warum dann das nicht auf Bundesebene zu einem ganz neuen Wahlrecht geführt werden kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht, warum das immer in Relation zu einem bisherigen Wahlergebnis gemacht wird, weil die Auseinandersetzung wäre doch eine ganz andere, wenn du vor Ort wirklich um deine Wähler kämpfen müsstest.
Ja, und wir werden das jetzt auch sehen, bei dem, wenn das Ampelwahlrecht jetzt so dann für die nächste Bundestagswahl in Kraft dann letztendlich tritt, das wird auch zu Veränderungen führen, nämlich wie die Parteien die Listen aufstellen, wie sie da die Leute verteilen, wie sie den Wahlkampf organisieren. Das werden wir dann auch sehen. Das wird eben dann ganz anders, weil ein Direktkandidat organisiert seinen Wahlkampf ganz anders als irgendwie ein Listenkandidat. Ein Listenkandidat, der ist dann, muss dann halt da sein irgendwie, aber die Ochsentour macht dann der Direktkandidat. Der geht ja dann auch wirklich hin zu den Veranstaltungen und so weiter und setzt sich auf prominent auf die Bühne. Das wird alles anders werden. Und deswegen wird das Implikationen haben, wie wir alle unsere Listen aufstellen. Und ich habe die Befürchtung, dass da in den Parteien sich Leute durchsetzen, die, ich sag mal, als Direktkandidat schwer vermittelbar wären, aber innerparteiliche Hausmacht haben und deswegen gute Listenplätze belegen und deswegen in den Bundestag reinkommen. Und wir werden diese personelle Veränderung nach den Wahlen sehen. Und das ist mal eben, deswegen kritisiere ich das Ampelwahlrecht so und bin so dafür, dass man Direktmandate auch berücksichtigt, weil eben, ich habe das schon gesagt, die Entscheidung wird dann auf den Parteitag fallen und nicht an der Wahlurne bei manchen Kandidaten. Das finde ich nicht gut.
Gut, also die Frage um das Wahlrecht, wie gesagt, werden wir dieses Jahr noch kontrovers hören, weil Karlsruhe erst noch verhandelt und dann wird entscheiden müssen, mit welchem Wahlrecht wir denn bei der nächsten Bundestagswahl, wann auch immer sie stattfindet, antreten werden. So, und jetzt schließen wir ein wenig die Kurve von Beginn an und kommen zur letzten Frage, die wir jetzt heute beantworten. Und die kommt von Arcade. Wie realistisch ist es, so viel Druck auf die SPD aufzubauen, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine sich signifikant erhöht, inklusive Taurus-Lieferungen? Wie schätzt ihr die Stimmung bei FDP und Grünen dazu ein? Spannende Frage, denn wir haben aus meiner Sicht keine einheitlichen Stellungnahmen aus FDP und Grünen diese Woche auf die Geschehnisse rund um den Taurus und die Frage nach Einfrieren des Krieges gehört. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war da meiner Meinung nach sehr deutlich und ist, glaube ich, auch noch im Plenarsaal zu Mützenich gelaufen und hat ihn zur Rede gestellt, ob das jetzt die veränderte Linie der SPD wäre. Wir hatten dann einige MdB, die sich hier solidarisiert haben auf X. Aber wie schätzt ihr es ein? Wird es noch einen Aufstand von Grün und Gelb geben oder wird es eine neuerliche Gewissensentscheidung? Wie seht ihr das? Wo ist denn überhaupt der Hebel, um Druck auf die SPD auszuüben, mit Ausnahme eines konstruktiven Misstrauensvotums?
Ich glaube nicht, dass es bis zur Europawahl einen Hebel gibt. Ich glaube, dass jetzt diese Abstimmung zum Taurus-Antrag, das war jetzt nochmal so ein Test, steht die Ampel trotz aller Widersprüche und aller Kritik und Uneinigkeit, steht sie quasi zusammen, einfach um des, ich sag mal, Machterhaltswillens. Ich glaube, das hat sich gezeigt und wenn man sich im Anhang des Plenarprotokolls das nochmal anschaut, da findet man ja 80 schriftliche Erklärungen von Grün und FDP. Also es war allen ganz, ganz, ganz wichtig zu dokumentieren, dass sie ja eigentlich nicht auf der Linie der SPD sind, trotzdem aber gegen den Antrag der Union stimmen. Dann natürlich mit diesem vorgeschobenen Argument, es ginge der Union ja nur um Innenpolitik, obwohl der Antrag ja aus dem letzten Jahr stand und jetzt erst behandelt wird. Also
genau, der war aus November,
so, glaube ich. Dieser Antrag irgendwie gerade um die Ecke kam, weil die Union dachte, ha, wir haben mal Bock, die Ampel vorzuführen. Ganz im Gegenteil, aber auch da wieder gut geframed draußen. Einige, gerade Journalisten, haben es leider so 1:1 übernommen. Und am Ende des Tages muss man einfach konstatieren, die Grünen und die FDP bei allen, ja, bei allem, was sie an Kritik von sich geben, am Ende stehen sie hinter der SPD. Und da wird halt auch ein Koalitionsvertrag als Argument für das Abstimmungsverhalten vorgeschoben und irgendwie darauf gepocht, dass das doch parlamentarische Spielregeln seien, wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also es gibt Regeln im Grundgesetz, dann kann man sagen, man hat im Koalitionsvertrag was vereinbart, aber parlamentarische Spielregeln gibt es halt nicht, dass dem Antrag der Union in irgendeiner Art und Weise widersprochen wird, wenn man denn eigentlich inhaltlich dahinter steht. Also meine Antwort auf die Frage ist relativ simpel. Ich glaube, bis zu den Europawahlen werden wir eine Ampel sehen, die so zerstritten ist wie jetzt, aber weiterhin halten wird und kein weiterer Druck auf die SPD irgendwas bewirken wird. Und meine Sorge ist, dass zur Europawahl die SPD das gleiche Ergebnis wie zur letzten bekommt, also weder signifikant besser noch schlechter und sich danach natürlich in irgendeiner Art und Weise wieder ein Argument zurechtlegt bis zu den Wahlen in ostdeutschen Bundesländern, warum das doch alles wieder okay ist und dann fällt ihnen auch wieder was ein. Also ja, ich hoffe es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze läuft noch bis 2025, ohne dass die SPD sich bewegt.
Wir hatten parallel noch den Hinweis auch als Kommentar, dass ja die SPD-Abgeordneten im EU-Parlament für Taurus gestimmt haben. Daher wird das ja auch nochmal irgendwo eine Bruchstelle werden, oder?
Ja, tatsächlich. Frau Barley hat ja auch dafür gestimmt, was ja jetzt gerade im Wahlkampf ganz interessant wird. Also es haben einige dafür gestimmt, es haben, glaube ich, 3 dagegen gestimmt und sich aber auch signifikant die Zahl von Abgeordneten enthalten. Also es ist ziemlich durchmischt. Nichtsdestotrotz haben SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament dafür gestimmt und die Spitzenkandidatin. Also das finde ich auch eine ganz interessante Mischung. Das soll mal die nächsten Wochen aufgelöst werden.
Also, Baha, ich sehe das ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas intensiver als du, weil wir jetzt gesehen haben, gerade auch in dieser Woche, dass grundsätzlich, du hast es ja gerade schon gesagt, Sollbruchstellen offengelegt sind. Und ich glaube, die Wunden sind sehr tief nach dieser Woche. Und du hast gesagt, die eine Sollbruchstelle ist jetzt in der SPD, innerhalb der SPD, wo sie sagen, auf der Europaparlament wurde, wo gibt es einen Antrag, wo man dafür gestimmt hat, im Bundestag hat man dagegen gestimmt, dann hat man die Sollbruchstellen zu seinen Koalitionspartnern, die sehr deutlich vorher vorgetragen sind. Wir haben die Erklärungen, die wir gesehen haben. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele, die wirklich das wirklich sehr, sehr ernst nehmen, und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird in den kommenden Wochen, weil ich glaube, da ist erhöhter Gesprächsbedarf innerhalb der Ampel untereinander, wie man jetzt eigentlich weiter damit umgeht. Aber um zu der Sachfrage zurückzukommen und auch den Druck, den wir jetzt noch ausüben können, wir machen Druck im Rahmen unserer Möglichkeiten, indem wir Pressearbeit nutzen, um für das Thema zu werben oder also für die Lieferung zu werben. Anträge sehe ich jetzt nicht, dass wir da neue Anträge bringen. Letztendlich wäre der Bundestag ja auch, würde das ja auch gar nicht bindend sein für die Bundesregierung, für den Bundeskanzler. Aber wir haben das Thema sehr, sehr gut öffentlichkeitswirksam bearbeitet. Die Frage wird jetzt sein, in der Sachfrage, wir haben jetzt ja wieder keine Entscheidung. Der Taurus liegt ja seit August, spätestens August letzten Jahres auf dem Tisch. Seitdem ist nichts passiert so wirklich. Wir müssen jetzt gucken, wie sich die Lage weiterentwickelt in der Ukraine, was jetzt über den Sommer passieren wird, wo natürlich die kriegerischen Handlungen ja weitergehen. Und wir müssen jetzt schauen, wie die Ukraine jetzt rauskommt aus dieser, ich sag mal, totalen Defensive. Eigentlich ist sie den ganzen Krieg schon in der totalen Defensive. Aber wie sie das bestreiten wird, ob sie da noch weitere Unterstützung braucht, wie sich die anderen Bündnispartner verhalten, kommt noch aus UK irgendwas? Was ist mit dieser, wie hat das Scholz genannt, mit dieser Initiative auf EU-Ebene, was Raketenartillerie, weitreichende Raketenartillerie betrifft. Was kommt daraus? Also das alles muss man sehen. Und je länger wir jetzt weiterschreiten, desto geringer sehe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Taurus dann tatsächlich überhaupt in die Ukraine geliefert werden kann, weil es da diesen Zeitaufwand gibt. Und ich bin mir zudem sicher, dass die Ukraine auch jetzt gerade Alternativen sucht, wie sie eben dieses Problem auch lösen kann mit der eigenen Industrie oder mit Kooperationspartnern auf Europaebene. Also wie gesagt, um die Frage zu beantworten, ich sehe Bruchstellen in der Koalition. Was das Thema angeht, Taurus, würde ich sagen, jetzt haben wir einen Punkt überschritten, wo wir dann nur noch überraschenderweise darauf reagieren können. Und vielleicht kommt es noch dazu, aber ich sehe es momentan nicht.
Gut, also ich sehe auch wenig. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie die Rede von Mützenich und die Ausrichtung der SPD durch Grün und Gelb bewertet wird, meiner Meinung nach. Und den einzigen Druck, den die wirklich aufbauen können, ist mit dem Koalitionsbruch zu drohen. Und da sehe ich aber die Führung der jeweiligen Parteien nicht so weit. Auch wenn es anders nicht geht, weil der Bundessicherheitsrat wird eben durch den Bundeskanzler geleitet. Nun gut, mit Blick auf die Uhr geben wir jetzt eine weitere Frage in die breite Öffentlichkeit des ersten deutschen Fernsehens, nämlich Karin Mioska fragt heute, wofür braucht es die SPD noch, Herr Klingbeil? Wir freuen uns jetzt schon auf diese Diskussion und hoffen, dass es nicht allzu viele Floskeln sind, die ihm durchgehen lassen werden. Und zum Abschluss kommen von mir immer noch die kurzen Hinweise. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittepunkt Debattenagentur auf X unter @mittepunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch unter ubt@mitte-punkt.de. Und falls ihr uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen wollt, findet ihr den Link dazu auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Macht's gut, ciao. Bis nächste Woche.
Vielen Dank, schönen Abend.